Willkommen im Waschsalon, Folge 52 und schon die 10. der zweiten Saison. Das liegt natürlich auch daran, dass es ja letzte Woche die Super Waschsalon Bürowoche gab. 5 Tage, mit 4 davon mit Musik, eine ohne, also wahlweise. Und ich habe heute Morgen mal nachgeguckt, 555 Abrufe, da bin ich doch nicht ganz unzufrieden. Und ich werde jetzt sicherlich reich und berühmt. Was ich in den letzten 2 Wochen an Instagram-Anfragen bekomme, da kann man sich Hände und Füße dran wärmen. Ich habe das ja so eingestellt, wenn mir da einer folgen möchte, muss ich das freigeben. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Groupies da stehen. Also irgendwelche Bot-Farmen laufen da schon wieder heiß. Super ärgerlich. Also, aber es ist ja wie es ist. Ne? Und weiter im Text. Alles aus, vorbei, Schluss ist, Adrian. Es ist vollbracht, würde Rocky jetzt sagen. Die NFL-Saison 2021 endete am Montagmorgen um kurz nach 4 Uhr morgens. Sieg, LA, Super Bowl, Hollywood, ole ole. Und nun dauert das wieder ein bisschen, ehe wir wieder Live-Football aus den USA zu sehen bekommen, also den aus der NFL. Denn im April startet ja die USFL wieder, die gab es ja schon mal. Aber da habe ich ehrlich gesagt noch immer wenig Ahnung, außer den Teamnamen, wer da überhaupt spielt, was wir davon zu sehen bekommen. I keep you posted. Also, wir müssen uns jetzt anderweitig beschäftigen. Kriegen wir aber hin. Heimischen Gefilden gibt es ja hoffentlich, wenn Corinna das zulässt, dieses Jahr wieder Football. Zum einen unter dem Dach des AFVD, also des Deutschen Verbandes mit seinen zahlreichen Ligen. Und dann ist da ja auch noch das Baby von Coach und Commissioner Isume, dass sich ja seine erste Saison durchaus hat sehen lassen, fand ich. Und vorausgucken, wir gucken mal zurück, ne? Rückspiegel und so, Schulterblick. Denn für einen ernsthaften Ausblick auf 2022 ist das ja noch viel zu früh. Da kann man jetzt wild spekulieren, aber ich sag mal, der ein oder andere Free Agent bei den Rams, der ist ja vielleicht noch gar nicht wieder nüchtern, dass der schon Entscheidungen treffen kann. Also, die heutige Folge sollte so ziemlich für jeden, der die NFL verfolgt, etwas dabei haben. Denn ich blicke auf jedes Team in erster Linie, auf die, die es nicht in die Playoffs geschafft haben und was die so in der abgelaufenen Saison geschafft haben, sage ich mal. Dazu fange ich mit denen an, wie gesagt, die sich für die Playoffs nicht qualifiziert haben. Aber vor nochmal Blick aufs große Ganze. Bescheiden wie die NFL ist, war deren Überschrift oder auch Marketing-Slogan für die NFL-Saison 2021, The Biggest Season Ever. Ja, Bescheidenheit, eine Ziehe und weiter kommst du ohne ihr. Man könnte jetzt meinen, das war das übliche Getrommel, wie man das ja so aus ziemlich jeder Sportart kennt. Beste Liga der Welt und hast du nicht gesehen. Aber, surprise, surprise, hier traf es wirklich mal zu, wenn man es wörtlich nahm. Denn das war die erste Saison mit 17 Spielen und 18 Wochen. Größer und länger war vorher keine NFL-Saison. Aber auf der anderen Seite, Quantität ist ja nicht gleichbedeutend mit Qualität, nicht? Wir wissen ja alle, es kommt bekanntlich nicht auf die Größe an. Trotz der anhaltenden Covid-Pandemie konnte die NFL ihre erste reguläre Saison mit 17 Spielen durchziehen. Vor 2 Jahren handelte die NFL und die Spielergewerkschaft NFLPA über einen neuen Tarifvertrag diese verlängerte Saison aus. Einer der größten Knackpunkte war eben diese Option für die Liga, die reguläre Saison von 16 auf 17 Spiele zu erweitern. Im März 2020 stimmten die Spieler für die Ratifizierung des neuen Collective Bargain Agreement, kurz CBA. Damit der vorgeschlagene Deal zustande kam, musste eine einfache Mehrheit der Spieler zustimmen. Das endgültige Abstimmungsergebnis lautete 1019 für und 959 dagegen. Der Deal kam also zustande. Wie bei so einem knappen Ergebnis nicht anders zu erwarten, sehen wir ja draußen, ich sag mal im Alltag auch, agree to disagree. Nur weil wir hier abgestimmt haben, muss ich das Ergebnis ja nicht akzeptieren, so ungefähr. Aber das ging dann relativ gesittet innerhalb der Spieler ab. Also die haben sich dann da nicht außergewöhnlich auf den Mund gehauen oder sich irgendwie gegenseitig beschimpft oder. Spieler wie Leonard Fournette, Richard Sherman, Emmanuel Sanders, Alvin Kamara, Das waren nur einige, die öffentlich ihr Missfallen über ein zusätzliches Spiel in der regulären Saison äußerten. Aber wie das so ist, mitgehangen, mitgefangen, abgestimmt, der Unterlegene muss sich dem Ergebnis fügen. In diesem Fall hätten die Kritiker natürlich auch die Möglichkeit gehabt, persönliche Konsequenzen zu ziehen und beispielsweise der NFL den Rücken zu kehren. Aber mal ehrlich, als NFL-Spieler sind die Jobalternativen vor allem mit solchen Verdienstmöglichkeiten nicht so reichlich gesät. Es ist ja, wie es ist. Mit einem zusätzlichen regulären Saisonspiel war es natürlich keine wirkliche Überraschung, dass neue Saisonrekorde aufgestellt werden konnten. Aber einige Rekorde, von denen man vor der Saison dachte, dass sie purzeln würden, haben trotz der verlängerten Saison weiterhin Bestand. Beispielsweise die Passing Yards in einer Saison. Da hält nach wie vor Peyton Manning aus der Saison 2013 mit 5.477 Yards den Rekord. Passing-Touchdowns in einer Saison. Derselbe Herr, auch wieder 2013, 55 in einem Jahr. Und, da müssen wir mal ein bisschen weiter zurückgucken, Rushing Yards, 2.105 in einer Saison. Eric Dickerson, das ist der mit der komischen Brille, und das von 1984. Wäre diese Rekordleistung nicht übertroffen worden, gab es auch eine Handvoll, die gebrochen wurden. Zum Beispiel brach der Ziegenpeter den Rekord von Drew Brees für die meisten vollständigen Pässe in einer Saison mit 485. Jalen Waddle brach Anquan Boldens Rekord für die meisten Passfänge in einer Saison, 104. Und Justin Jefferson brach den Rekord für die meisten Passfänge in den ersten beiden Seasons eines Spielers mit 196. Wie immer, ihr kennt das, es gibt da drüben für alles eine Statistik. Und dann war da noch ein Saisonrekord, der war nicht so ganz unumstritten. Woche 18. Pittsburgh Steelers Star Pass Rusher TJ Watt stellt mit 22,5 Sacks den 20 Jahre alten Rekord von Michael Strahan für die meisten Sacks in einer Saison ein. Vor dem Sack, der den Rekord einstellte, brachten Watt und Cam Hayward den Ravens Quarterback Tyler Huntley zu Fall. Aber Hayward erhielt eine gelbe Flagge für Unnecessary Roughness, unnötige Härte. Mein Tipp bei so einem Sack, also entweder es ist ein Sack oder es ist keine Unnecessary Roughness, was ist denn? Hat er den Quarterback beim Sack nicht angelächelt oder und der ist jetzt schwer traumatisiert, deswegen Unnecessary Roughness? Also manchmal sind mir diese Protection Rules ein bisschen Fille. Aber egal. Der kriegte also eine gelbe Flagge für nicht lächeln und damit war der Sack annulliert. Zuvor hatte Watt dem Quarterback aber auch schon im ersten Quarter gesackt und dabei einen Fumble, Ballverlust, provoziert. So schien es zumindest. Aber die offiziellen Statistiker der NFL erkannten nur den Ballverlust an, nicht den Sack. Das führte zu einem All-Time Come on, Moment durch die Fans. Selbst Steelers Quarterback Ben Roethlisberger sagte nach dem Spiel, ey, gebt ihm den Sack, startet meinetwegen eine Petition. Watt hatte zuvor im September einer Vertragsverlängerung über 4 Jahre und 112 Millionen Dollar zugestimmt und konnte anschließend dem daraus resultierenden Hype um ihn gerecht werden. 64 Tackles, 7 abgewehrte Pässe, 5 erzwungene Ballverluste, 39 Quarterback-Hits und natürlich die 22,5 Sacks. Dabei hat er verletzungsbedingt nur 17 möglichen Spiele gespielt. Damit konnte er sich schon mal, ich sag mal, ganz weit vorne in der Liste der Besten etablieren und hat natürlich gute Aussichten, in der kommenden Saison den Rekord dann endgültig zu brechen, wenn er an allen Spielen hoffentlich teilnehmen kann. Auf der anderen Seite der USA hatte jemand auch eine geradezu unglaubliche Saison, ohne dabei jetzt irgendwelche All-Time-Rekorde zu brechen. Dem Star-Wide-Receiver der LA Rams, Cooper Kupp, fehlten am Ende 18 Yards, um den Rekord von Calvin Johnson in einer Saison zu brechen. Es fehlten 5 Passfänge für den Rekord von Michael Thomas aus dem Jahr 2019. Und, das ist jetzt schon ein bisschen mehr, 8 Touchdowns fehlten, um den Rekord von Randy Moss zu brechen. Allerdings holte sich Kupp die sogenannte Triple Crown für Wide Receiver. Das sind die meisten Passfänge, die meisten Yards aus Passfängen und die meisten Touchdowns aus Passfängen innerhalb einer Saison in der Liga. Laut NFL.com war Kapp der erste Spieler seit 2005, der die NFL bei Passfängen, Yards daraus und Touchdowns anführte. Er ist nach Jerry Rice, dem gelang das 1990, Sterling Sharp 1992 und Steve Smith 2005. Er ist der vierte Spieler seit 1970, dem dies gelungen ist. Egal, ob es darum ging, das Beste aus einem Bubble Screen zu machen oder seinen Verteidiger auf einer tiefen Passroute zu schlagen, Kapp glänzte 2021 mit seinem Norton Quarterback Matthew Stafford. Als die NFL die Entscheidung traf, die Playoffs zu erweitern, war das nicht die beliebteste Entscheidung. Zuvor hatten sich 12 Teams, 6 aus jeder Conference, für die Playoffs qualifiziert und 2020 änderte die NFL das Format, so rum, und von nun an qualifizierten sich jeweils 7 Teams aus jeder Conference. Da war am Anfang der Schrei wieder groß, verwässert und Qualitätsverlust. Aber wenn wir uns die diesjährigen Playoffs mal angucken, war das ja nicht ganz so. Da komme ich später noch drauf. Also, so viel zum großen Ganzen. Jetzt mal mit einzelnen Teams weiter im Rückblick. Die Saison 2021 unterstrich ein weiteres Mal, warum jeder einzelne Spielzug entscheidend sein kann. Bereits in Woche 2 wurde Miamis Quarterback Tua, ihr seht, ich stotter hier schon rum, bevor ich da angekommen bin, Tua Tagovailoa, ich sage jetzt nur noch Tula. Tua wurde also im Spiel gegen die Bills von der Defensive End AJ Espinosa empfindlich getroffen. Der Treffer resultierte in einem Rippenbruch. Tua musste die nächsten 3 Wochen verletzungsbedingt pausieren. Miami verlor nicht nur die 3 Spiele ohne ihn, sondern verlor auch nach seiner Rückkehr weitere 3 Spiele. Nach 7 Niederlagen in Folge drehten die Dolphins aber sozusagen das Schiff. Sie gewannen 7-mal in Folge, bevor eine Niederlage gegen Tennessee sie aus dem Playoff-Wettbewerb warf. Saisonbilanz 9 Siege, 8 Niederlagen. Die Defensive von Trainer Brian Flores war in der zweiten Saisonhälfte geradezu herausragend. Aber die Offense konnte da nicht ganz Schritt halten und dementsprechend hat es dann nicht ganz für die Playoffs gereicht. Denn man rangiert die Offense in den meisten Kategorien innerhalb der NFL doch eher im unteren Drittel. Bis sich auf dieser Seite des Balls also was verbessert, scheinen die Dolphins nur an der Schwelle zu den Playoffs zu stehen, können da aber noch nicht drüber schreiten. Jetzt kommt dazu, dass der Head Coach entlassen wurde, trotz positiver Saisonbilanz. Der hat daraufhin die NFL verklagt. Geht um die Rooney-Regel, das heißt um den Einstellungsprozess von farbig von schwarzen Coaches und das ist natürlich alles andere als eine optimale Vorbereitung für nächste Saison. Mal sehen, wann die jetzt hier wieder in Tritt kommen mit neuem Headcoach etc. Ein weiteres Kapitel aus der Reihe, noch nicht ein Down gespielt, aber schon mal eine Ansage machen oder wie wir hier in Hamburg sagen, keine Haare am Sack, aber La Paloma singen, ne? Bescherte uns der Nummer 2-Pack der New York Jets. Der faselte bei der Draft irgendwas von Super Bowl, nur um dann in der Realität die Erfahrung zu machen, dass der Weg dahin kein Spaziergang sein wird. Ehrlich gesagt war das aber auch keine wirkliche Überraschung. Das soll jetzt kein blindes Jets-Gebäsche sein, aber wenn man mit einem Rookie-Quarterback und insgesamt 8 Rookies in der Starting-Lineup einem relativ unerfahrenen Coaching-Staff, besonders auf der Offense-Seite, in die Saison geht, ja, dann kann man realistischerweise nichts anderes erwarten als einen, ich sag mal freundlich ausgedrückt, beschwerlichen Weg. Insofern war die Saison mit 4 Siegen und 13 Niederlagen auch eher eine Lernphase für alle Beteiligten. Man hat 2021 sozusagen für eine bessere Zukunft geopfert. Quarterback Wilson zeigte zum Ende der Saison gute Fortschritte. Die kommende Draft-Class für die Jets gibt auch Anlass zur Hoffnung, aber Wilson bleibt natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Der muss sich schnell und deutlich steigern, damit die Jets nach 11 Jahren endlich mal wieder in die Playoffs einziehen können. Die Saison der Baltimore Ravens, 8 Siege, 9 Niederlagen, lässt sich mit einem Wort zusammenfassen. Verletzungspech. Und zwar viel. Denn davon hatten die wirklich reichlichst. Das begann schon im letzten Preseason-Spiel, als die Saison für den Starting Running Back Dobbins nach einer Knieverletzung bereits endete. Und so ging es dann weiter bis zum Ende der Saison, als sich Lamar Jackson, der Quarterback, für die letzten vier Spiele aufgrund einer Knöchelverletzung aus dem Funkverkehr abmelden musste. Insgesamt haben die Ravens im Verlauf der Saison die Rekordzahl von 75 Spielern in ihren Reihen gehabt. Davon starteten 45 unterschiedliche Spieler in mindestens einem Spiel. Drei der vier höchstbezahlten Ravens. Moment, ja, Rechner spielt weiterhin mit. Drei der vier höchstbezahlten Ravens, Offensive Tackle Ronnie Stanley, Knöchelverletzung, sowie die Cornerbacks Marlon Humphrey, gerissener Brustmuskel, und Marcus Peters, Knieverletzung, waren ab der Saisonmitte raus. Angesichts solcher massiven Probleme hilft wohl nur etwas schwarzer Humor, wie der vom Defense-Coordinator Don Wink Martindale. Der verglich die Saison der Ravens mit der koreanischen TV-Serie Squid Game. Autsch. Und trotzdem hatten die Ravens bis sechs Wochen vor Saisonende die beste Bilanz der AFC. Aber die letzten vier Wochen, ich sagte es gerade, den Ausfall ihres Star-Quarterbacks, den konnten sie letztlich nicht kompensieren. Ganz ähnliche Situation in Cleveland. Bilanz ebenfalls 8 Siege, 9 Niederlage. Quarterback Baker Mayfield erlitt in Woche 2 einen Brustmuskelriss in seiner linken Schulter. Als Rechtshänder meinte er aber, weiterspielen zu können. Sein Passarm war ja nicht betroffen. Ja, ist klar. Aber weder er noch der Passangriff der Browns waren ab dieser Verletzung derselbe. Derselbe. Ging nichts mehr, sagen wir so rum. Und dann kam natürlich on top noch das Drama mit Wide Receiver Odell Beckham Jr., der ganz geschickt seinen Vater vorschickte, um seine Entlassung vorzubereiten. In guten wie in schlechten Zeiten, da hat ja schon so manche Ehe ihre Probleme, aber hier sorgt das maximal für ein müdes Lächeln. It's a business after all. Achtung, da vorne mal bitte beiseite. Ja, so ist gut. Das Phrasenschwein ruft. Houston, wir haben ein Problem. Und das geht sogar noch weiter, als es die Bilanz von 4 Siegen und 13 Niederlagen vermuten lässt. Quarterback Watson verlangte angesichts der durch die, sagen wir mal, bemerkenswerten Personalentscheidung seines Ex-Coaches Bill O'Brien, aufgrund dieser anhaltenden Misere wollte der getradet werden. Bitteschön. Aber dann kam es ganz anders. Auf einmal hatte er 22 Klagen aufgrund sexueller Übergriffe am Hals. Und da ist die Messe auch noch lange nicht gelesen. Dementsprechend, die NFL ist da ja auch sehr schnell dabei, solche Leute, ich sag mal, auf die Bank zu setzen, in Anführungsstrichen. Das Interesse an seiner Person in der NFL minimierte sich maximal. Ja, Wortspiele, ne? Ja, können wir. Starverteidiger J.J. Watt verließ das angeschlagene Schiff der Texans Richtung Arizona. Dazu wurden Front Office und Coaching Staff einem umfassenden Wechsel unterzogen. Die reichlich vorhandenen Löcher versuchte der General Manager Nick Casiero mit Veteranen und maximal 2-Jahres-Verträgen zu stopfen. Und im ersten Spiel unter Head Coach David Culley sah das auch noch vielversprechend aus. Dann verlor man aber die nächsten 8 und insgesamt 11 von 12 Spielen. Quarterback Tyrod Taylor spielte gut in den ersten 1,5 Spielen. Dann hatte ihn eine Oberschenkelversetzung sozusagen außer Gefecht gesetzt. Für ihn musste Rookie Quarterback David Mills, ich meine von Stanford, aufs Feld. Nach seiner Rückkehr konnte Taylor aber auch nicht überzeugen und wurde wieder auf die Bank gesetzt. Von den letzten 4 Spielen konnten die Texans immerhin 2 Spiele in Folge gewinnen. Aber das wird wohl noch eine Weile dauern, bis die wieder um den Titel der AFC South mitspielen können. Bill O'Brien ist übrigens, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Alabama gelandet. Also scheint fachlich ja ganz gut zu sein, nur das mit den Personalgeschichten, da sollte er die Finger von lassen. Das sollte er nicht beruflich machen, wie ich immer sage. Im Grunde genommen war es nur passend, dass die 9-8 Colts durch eine Niederlage gegen die, Entschuldigung, erbärmlichen Jaguars nicht die Playoffs erreichten. Indianapolis hat in Jacksonville seit 2014 nicht mehr gewonnen. Die Colts starteten wie in jeder Saison unter Trainer Frank Reich, Coach Trainer sind die Physios. Und der Coach Frank Reich verhalten und eröffnet mit einer 0:3 Bilanz. Aber anders als 2018 und 2020 konnten die Colts diesen schwachen Start diesmal nicht überwinden und sich nicht für die Playoffs qualifizieren. Die werden jetzt die die Offseason damit verbringen, herauszufinden, warum man Führungen in den Spielen nicht über die Ziellinie bringen konnte. Indianapolis verlor Spiele nach zweistelligen Führungen gegen Baltimore, Tennessee und Tampa Bay. Playoff-Teams wissen, wie man solche Spiele erfolgreich beendet. Und auch die Zukunft ihres Quarterbacks Carson Wentz ist bei den Colts alles andere als in Stein gemeißelt. Stichwort Jaguars. Die machen einem die Rückschau ganz leicht. Das sieht man ja schon an der Bilanz von 3 Siegen, 14 Niederlagen. Denn da klappte so gar nichts. Nicht mal die Tür hinter Urban Meyer, als er rausflog. Dessen Einstellung als Head Coach erwies sich als spektakulärer Fehler. Während er einen Bar- und, ich sag mal, Damenbesuch in seiner Heimat Ohio noch mehr schlecht als recht entschuldigen konnte, gelang ihm das nach Berichten über den Umgang mit Assistant Coaches und Spielern Mitte Dezember nicht mehr und er wurde von einem Tag auf den anderen fristlos entlassen. Da ist die Tür. Zuvor hatten er und General Manager Trent Baalke ihrem Rookie-Quarterback Trevor Lawrence nicht gerade die nötige Unterstützung beschert, auf und neben dem Platz. Und die wenigen, die ihm hätten helfen können, wie beispielsweise sein Running Back aus Clemson-Zeiten schon, Travis Etienne Jr., der Wide Receiver DJ Clark und Jamal Agnew, die schieden alle drei verletzt aus. Da war dann auch schon wieder Dunkeltuten in der Offense. Und Meyer und sein Offense-Coordinator Darrell Beauvill, die waren sich auch nicht so wirklich einig, wie es denn weitergehen sollte, sodass die Jaguars auf bestem Wege zum schlechtesten Punktedurchschnitt pro Spiel in ihrer Geschichte waren. Die Defense konnte ab und an mal den Lauf stoppen, aber es gelang ihr nicht, Ballverluste zu erzwingen. Turnovers. In der Saison 2021 haben die Jaguars den Ball 20 Mal mehr abgegeben als selbst erobert. Das nicht schlechteste Team hat eine Bilanz von minus 13. Und auch der Roster gibt wenig Anlass zur Hoffnung, dass der Wiederaufbau schnell vonstatten geht. Schade, ich mache den Langhaken. Nachdem man das 6. Mal in Folge mit diesmal 7 Siegen und 10 Niederlagen nicht in die Playoffs einziehen konnte, kann man bei den Broncos das verworrene Durcheinander Offense nicht mehr leugnen. Verletzungen, Covid-Probleme und der Abgang von Von Miller haben auch nicht gerade geholfen. Bei 7 Niederlagen der Broncos in dieser Saison erzielten sie 14 oder weniger Punkte. Sie hielten wiederholt und hartnäckig an der Idee fest, die also aus einer offenen Formation und mit 3 Wide Receiver Sets am erfolgreichsten sind. Dabei konnte man Woche für Woche bei Niederlage um Niederlage erkennen, dass die mit ihren Quarterbacks nicht weit kommen werden. Und das tut mir persönlich natürlich am meisten weh, denn einer dieser beiden Quarterbacks ist Drew Lock aus Missouri, den ich ja noch persönlich als großartigen Menschen und auch als Führungspersönlichkeit kennengelernt habe. Aber College und NFL sind halt zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und Lock ist nicht der Erste, der das realisieren muss. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Die fortgesetzten Versuche der Quadratur des Kreises kosteten letztendlich die Saison und Head Coach Vic Fangio den Job. Ich bin immer noch in Bonn, Denver. Ihm wurde zur Last gelegt, dass er eben nicht energisch genug einen Wechsel auf der Position des Quarterbacks forciert hat, an den beiden festhielt. Dazu machten die Special Teams teilweise haarsträubende Fehler und auch die Defense konnte nicht immer überzeugen. Da wäre mehr drin gewesen. Als nächstes die Chargers mit einem meiner anderen Lieblinge, Quarterback Justin Herbert. Bilanz 9 Siege, 8 Niederlagen. Neben Covid müssen die sich in erster Linie in die eigene Nase fassen, dass sie die Playoffs nicht erreicht haben. Gegen die wirklich schwachen Houston Texans verlor man eine Woche 16, 41-29. Der Großteil ihrer besten Spieler konnte aufgrund Verletzung oder Covid nicht spielen. Und die Backups waren einfach nicht gut genug, um gegen die schwachen Texans zu bestehen. Und so verlor man ein Spiel, das man nicht hätte verlieren dürfen. Wie gesagt, vor allem nicht gegen so einen schwachen Gegner. Und dann das Saisonfinale gegen die Raiders. Aber dazu komme ich später nochmal. Noch so ein kompletter Scherbenhaufen waren die New York Giants mit 4 und 13. Die Dinge liefen dieses Jahr nicht so toll, sagte Running Back Saquon Barkley kürzlich in einer, ich sag mal, Untertreibung der Saison. Es begann in der Preseason, als fast alle entscheidenden Spielmacher der Giants verletzt waren. Das waren Vorbote dessen, was kommen sollte. Quarterback Daniel Jones, Running Back Barkley, Wide Receiver Golladay, Sterling Shepard, Kadarius Toney und Darius Slayton haben diese Saison jeder mindestens 3 Spiele verpasst. Zu Barkley habe ich mich ja schon während der Saison mal geäußert. Der verbringt für meinen Geschmack zu viel Zeit in der Boxengasse. Da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob das nochmal was wird in der NFL. Auch hier wieder, was eine Granate im College, NFL, da gibt es mehr auf der Mütze. Die Verletzung gepaart mit der Offense-Line, die schlechter denn je spielte, die sorgten insgesamt für eine weitere miserable Saison. Nur die Jacksonville Jaguars erzielten im Durchschnitt weniger Punkte. Ich sag mal, in Woche 2 war so eine Szene, das war eigentlich eine Vorbote. Dexter Lawrence beim spielentscheidenden Field-Goal-Versuch springt ins Abseits. Washington macht das Ding rein, New York verliert. Da hätte man schon ahnen können, dass diese Saison mehr oder weniger im Chaos enden würde. Aber wenn ich sowas wissen würde, dann hätte ich auch schon die Lottozahlen vorausgesagt. Und der Waschsalon käme ja aus deutlich wärmeren Gefilden als jetzt hier aus dem grauen und verregneten Hamburg. Es ist ja, wie es ist, ne? Im letzten Monat der Saison hat Washington einfach zu viele wichtige Starter verloren. Sei es durch Verletzungen wie bei Tight End Logan Thomas, Running Back J.D. McKissick, Safety Landon Collins und Cornerback William Jackson dem Dritten oder Krankheit. Mehr als die Hälfte des Kaders hat seit dem 5. Dezember Zeit in der Reserve, in der Covid-bedingten Reserve verbracht. Das wirkte sich auf ein Team aus, dessen Obergrenze im Vorhinein schon bei 9, maximal 10 Siegen vorausgesagt wurde und die Saison dann letztlich mit 7 Siegen und 10 Niederlagen abschloss. Darüber hinaus wurde auch erwartet, dass die Verteidigung so eine Art Anker des Teams sein wird, aber die wurden den Erwartungen und Möglichkeiten auch nicht gerecht. Vorne konnten die Defensive Ends Chase Young und Montez Sweat nicht den nötigen Druck auf den gegnerischen Quarterback erzielen. Die Passverteidigung war insbesondere zu Beginn der Saison schwach und die Linebacker insgesamt zu unbeständig. Und das Ganze rundet dann ein enttäuschendes Bild ab. In den ersten 6 Spielen belegte Washington den letzten Platz in der NFL bei zugelassenen Punkten und den vorletzten Platz bei zugelassenen Yards. Das heißt, die haben jeweils die meisten zugelassen. Die Liste der Probleme endete damit aber nicht. Das Laufspiel wurde spät zu einem Schwerpunkt. Es gab keine konsistente Leistung der Quarterbacks und zu wenig Ergebnisse durch die in der Offseason hinzugekommenen Spieler. Weiter geht's im Norden. Die 6-11 Chicago Bears. Deren Offense kam die ganze Saison nicht so richtig in Gang. Mit Andy Dalton als Quarterback spielte man etwas besser. Aber Bears Head Coach Matt Nagy verspürte wahrscheinlich den Druck, Rookie Justin Fields nach nur ein paar Spielen endlich starten zu lassen. Die Ergebnisse waren nicht so gut, obwohl Fields sich im Laufe der Saison steigern konnte. In seinem vierten Spiel mit Nagy als Head, nein, in ihrem vierten Jahr mit Nagy als Head Coach erzielte die Offense bis Woche 17 durchschnittlich etwa 18 Punkte pro Spiel. Nicht das schlechteste Ergebnis der Liga, aber nah dran. Nah genug, um Nagy am Ende der Saison gehen zu lassen. Ihm folgt jetzt Matt Eberflus, zuletzt Defense Coordinator bei den Indianapolis Colts und von 2001 bis 2008 Defense Coordinator bei den Missouri Tigers. Da habe ich den noch kennengelernt, den alten Mini-Pli. In Bezug auf die Bilanz 3-13 war die Saison 2021 für die Fans der Detroit Lions leider wieder mal enttäuschend. Aber jeder, der die Lions beobachtet hat, kann sehen, was Dan Campbell als Head Coach und sein Staff im ersten Jahr für einen Grundstein gelegt haben. Da sah man ein entschlossenes Team, das bis zum Ende gekämpft hat, jede Woche. Paar Dinge vereitelten den größeren Rekord. Auch hier waren es wieder mal Verletzungen, wie beispielsweise Jeff Okudas Achillessehnenriss. Doch auch der von den Rams gekommene Quarterback Jared Goff konnte die ihm mit ihm verbundenen Hoffnungen nicht so ganz erfüllen. Außerdem mussten die Lions einige äußerst knappe Niederlagen hinnehmen, darunter drei durch Field Goals mit auslaufender Uhr. Also das ist wirklich hart. Wir bleiben im Norden und zwar bei den 8 und 9 Vikings. Minnesota hatte einen der talentiertesten Kader in der NFC und konnte im Verhältnis dazu nur unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Die Vikings haben diese Saison 14 One-Possession-Spiele bestritten, die meisten in der NFL-Geschichte. Und sie verloren 8 davon, was dazu führte, dass die Wikinger die Postseason wie im Vorjahr verpassten. Offense und Defense ergänzten sich dabei aber ganz wunderbar. Wenn die Defense einen Vorsprung verspielte, hatte die Offense ihrerseits Probleme, überhaupt erstmal einen Vorsprung aufzubauen. Natürlich spielten hier auch Verletzungen eine Rolle, wie die von Tight End Irv Smith, Nose Tackle Michael Pierce oder Wide Receiver Adam Thielen. Die Vikings erreichten mit ihrer Two-Minute-Defense historische Tiefstände, nachdem sie in den letzten 2 Minuten in beiden Halbzeiten dieser Saison insgesamt 128 Punkte zugelassen haben. Die meisten von allen Teams seit der Fusion von AFL und NFL im Jahr 1970. Ich meine, so bringt man sich auch in Erinnerung, ne? Statistisch gesehen hatte Quarterback Kirk Cousins dagegen eine der besten Seasons seiner Karriere. Aber er konnte nicht den entscheidenden Unterschied machen, als andere Teile des Kaders ihre Probleme hatten. Und natürlich war die Abwesenheit von Cousins beim Spiel in Green Bay in Woche 17 aufgrund von Covid das Worst-Case-Szenario für Head Coach Mike Zimmer, der zu Beginn des Trainingslagers genau vor dieser Gefahr für ungeimpfte Spieler gewarnt hatte. Diese Sorge hat er künftig nicht mehr, zumindest nicht bei den Vikings. Zimmer wurde zu Saisonende entlassen. Ab in den Süden, genauer gesagt zu den 7 und 10 Atlanta Falcons. So richtig schief lief bei den Falcons im Jahr 2021 eigentlich gar nichts. Denn von dem Roster, mit dem Coach Arthur Smith in die Saison ging, wurde von vornherein nicht allzu viel erwartet. Aber deshalb ging man natürlich nicht komplett unbekümmert in die Saison. Die Probleme, die vor der Saison Anlass zur Sorge gegeben hatten, wie beispielsweise der fehlende Pass Rush, die Löcher in der O-Line oder insgesamt fehlende Tiefe im Kader. Also sobald die Starter vom Platz müssen, wird es eher schwach. Genau diese Punkte haben sich letztendlich auch bestätigt und zu dieser Saison geführt. Atlanta war dabei in den engen Matches konkurrenzfähig. 7 Siege, 2 Niederlagen in One-Possession-Spielen. Und zeigte gute Grundlagen für die Zukunft. Dass die Falcons bis Woche 17 immer noch um die Playoffs kämpften, sagt viel aus über das Fundament, das Smith da gebaut hat. Aber die Offensive Line konnte Quarterback Matt Ryan nie so wirklich genug Zeit verschaffen und die Defense konnte ihrerseits die gegnerischen Quarterbacks nicht genug unter Druck setzen. Und die meiste Zeit der Saison musste man dann auch noch ohne die Nummer 1 auf der Wide Receiver Position Calvin Ridley auskommen. Kann also auch nur besser werden. Weiter im Text. 5 und 12 Carolina Panthers. Insgesamt war schon die Entscheidung, nein, interessant war schon die Entscheidung, Sam Darnold als Starting Quarterback zu ernennen. Trotz seines 3-0 Starts war Darnold dabei nicht besser als bei den Jets, wo er in 3 Spielzeiten 13 Siege und 25 Niederlagen erreichen konnte. 9 Touchdowns, 13 Interceptions und ein Sieg bei seinen letzten 8 Starts. Als Darnold mit einer Schulterverletzung pausieren musste, versuchte Coach McRule es noch einmal mit Cam Newton, inzwischen geimpft. Die gute Absicht war da. Das Ergebnis fiel mit 5 Niederlagen und keinem Sieg für Newton alles andere als positiv aus. Man muss aber auch gestehen, dass die Offensive Line eher eine Katastrophe war. In der Offseason, gerade erst neu zusammengestellt, musste man in der Saison aufgrund von Verletzungen und Covid 12 verschiedene Kombinationen einsetzen. Das ist natürlich kein kein Baustein, kein Grundstein für Erfolg, so rum. Denn die fünf Jungs da vorne, die müssen sich mehr oder weniger blind verstehen. Und wenn man da jedes Mal mit dem Würfelbecher eine neue Formation erstellt, das kann nichts werden. Dass Darnold häufiger gesackt wurde, 3,3 Mal pro Spiel, als bei den Jets, 2,6, passt dazu und sagt natürlich einiges. Dass Running Back Christian McCaffrey verletzungsbedingt 10 Spiele versäumte, nachdem er in der Saison zuvor bereits 13 verpasst hatte, half ebenso wenig wie das Experiment mit Offense-Coordinator Joe Brady, der 5 Spiele vor Saisonende gefeuert wurde. Das alles summierte sich zu einer Offense, die nur 17,9 Punkte pro Spiel erzielte. Carolinas niedrigste Ausbeute seit 2010. Hatte man gedacht, nach Jimmy Clausen und Matt Moore als Quarterbacks könnte es nicht viel schlechter werden, wurde man schmerzhaft eines Besseren belehrt. Es ist wahrscheinlich einfacher aufzulisten, was für die 9 und 8 Saints im Jahr 2021 richtig lief. Das Jahr begann mit dem Rücktritt von Quarterback Drew Brees, setzte sich fort mit der Notwendigkeit, 111 Millionen US-Dollar an Gehältern einsparen zu müssen, um so unter die Gehaltsobergrenze der NFL zu kommen oder zu passen. Und nicht zu vergessen, einer einmonatigen Zwangsumsiedlung nach Dallas wegen Hurricane Ida. Das war aber eigentlich auch erst der Anfang. Dann ging die Saison erst los. Die Saints stellten aufgrund von Covid-Sperren und Verletzungen, darunter der Verlust von Wide Receiver Michael Thomas für die Saison, Quarterback Jameis Winston für 10 Spiele und ihre drei besten O-Liner für die halbe Saison, einen Rekord für die meisten eingesetzten Starter auf. Es war bemerkenswert, dass die Saints trotzdem so nah am Einzug in die Playoffs dran waren. Das haben sie in erster Linie ihrer guten Verteidigung zu verdanken. Aber letztlich konnte die Offense der den Quarterbacks Travis Simeon und Taysom Hill aufgrund der schwerwiegenden Ausfälle nicht ihren Teil zum Erfolg beitragen. Und das wird auch nicht einfacher, denn ihr langjähriger Head Coach hat sich nun auch erstmal aufs alten Teil zurückgezogen. Das mag noch nicht endgültig sein, aber zumindest nicht bei den Saints. Go West! Zu den 7 und 10 Seattle Seahawks. Von all den Dingen, die in Seattles schlechtester Saison seit mehr als einem Jahrzehnt schiefgelaufen sind, hatte die Fingerverletzung von Quarterback Wilson mit Abstand die größte Auswirkung. Die Seahawks konnten von den 4 Spielen, die Backup Geno Smith beenden und oder starten musste, nur eines für sich entscheiden. Wobei bei diesen 3 Niederlagen zusammen nur 15 Punkte den Unterschied ausmachten. Nach Wilsons Rückkehr verlor man 3 weitere Spiele. Die Seahawks fielen insgesamt auf 3-8. Wilson belegte während dieser Zeit mit dem 29. Platz im Quarterback-Rating nicht gerade die Spitze und er verpasste Würfe, die er normalerweise nicht verpasste. Das war ein ganz klares Zeichen, dass er da immer noch Stress hatte mit seinem chirurgisch reparierten Mittelfinger an seiner Wurfhand. Konnte den Ball nicht so richtig greifen, keinen Druck draufbringen. Dazu die frühe Verletzung von Running Back Chris Carson. Als Winston anfing, besser zu spielen, waren die Seahawks schon längst nicht mehr im Rennen um die Playoffs. Aber auch die Verteidigung erwischte keinen guten Start, hatte keinen konstanten Pass Rush und auch Safety Jamal Adams brachte nicht die gewohnte Leistung, bevor er später in der Saison dann auch noch verletzt ausscheiden musste. So viel zu den Teams, die das nicht so ganz in die Playoffs geschafft haben. Stichwort Playoffs. Das zusätzliche Spiel der regulären Saison passt aber gut zum zusätzlichen Playoff-Platz, wenn man so will. Da hat man jetzt die beiden Dinge mit einem Jahr Abstand zueinander gebracht. Wenn die Saison in diesem Jahr nach 17 Wochen geendet hätte, wäre das Playoff-Bild ein ganz anderes gewesen. Die Colts und Chargers hätten sich sicher gewünscht, dass die Saison dann geendet hätte. Dann wären sie für die Playoffs qualifiziert gewesen. Und apropos Chargers, apropos Playoffs, die und die Raiders gaben uns eines, wenn nicht das dramatischste Ende einer Saison und der damit verbundenen Qualifikation für die Playoffs. Mit dem Versagen der Colts gegen die Jacksonville Jaguars, wie gesagt, sie verloren mit 26-11 gegen die so wenig erfolgreichen Jaguars. Und dem Overtime-Sieg der Steelers gegen die Baltimore Ravens stellte das Sunday Night Football Finale, also das wirklich allerletzte Spiel der Regular Season, der Chargers und Rangers. Es gibt Rangers, die spielen Baseball, ist auch eine Army-Einheit. Und da gibt es die Raiders. Und das ist ein Football-Team, die sind mittlerweile in Las Vegas und von denen rede ich, komm mal klar. Also Chargers und Raiders, die sollten in der Sunday Night Football-Spiel, in dem letzten Spiel der regulären Saison, das endgültig letzte Playoff-Team entscheiden. Es sei denn, sie würden sich unentschieden voneinander trennen. Wenn Vegas und LA am Sonntagabend unentschieden spielten, dann würden beide Teams in die Postseason vorrücken, während die Saison für die Steelers dann beendet gewesen wäre. Und, was soll ich sagen, die Begegnung entwickelte sich in Richtung Unentschieden. Viele hatten dann auf ein Abknien durch den Raiders Quarterback gehofft, aber dafür waren beide Teams offenbar zu stolz. Nach einem unglaublichen Comeback der Chargers, nach einem Rückstand von bis zu 15 Punkten im vierten Quarter, stand es in der Verlängerung 32-32. Als die Uhr langsam unter 40 Sekunden lief, sahen sich die Raiders einem 3. und 1 von der 39-Yard-Line der Chargers gegenüber. Und jetzt kommt's. Dann entschied sich Brandon Staley, Head Coach der Chargers in seinem ersten Jahr, für eine Auszeit. Es war eine Entscheidung, die Kommentatoren, Journalisten und Fans gleichermaßen verblüffte. So nach dem Motto, ey, 3. und 1, wenn ich jetzt auf Knie gehen, 4. vorbei, Ende aus, ihr seid beide in den Playoffs. Warum nimmst du eine Auszeit? Die Raiders fühlten sich dadurch möglicherweise provoziert und so nutzten sie die Auszeit, um ihr Playcalling anzupassen. Nach der Auszeit lief George Jacobs 10 Yards nach links und anschließend erzielte damit einen First Down. Und gleich im nächsten Spielzug verwandelte Daniel Carlson ein 74 Yard Field Goal. Wie geil, wahrscheinlich rückwärts. 47 Yard Field Goal zum Sieg. Die Raiders qualifizierten sich für die Playoffs, für die Chargers war die Saison beendet. Nach dem Spiel gab Raiders Quarterback Derek Carr zu, dass Staleys Auszeit ihre Entscheidung zu diesem letzten Drive verändert hatte. Die Raiders setzten von vornherein in diesem Drive aufs Laufspiel. Weniger Raumgewinn bei verbleibender Zeit. Aber das war auch der Plan, oder gar kein Aber, das war der Plan für die verbleibende Spielzeit, wenn die Chargers kein Timeout genommen hätten. So nach dem Motto, ey, wenn du das Geschenk nicht willst, geschenkten Barsch schaut man nicht ins Maul, wir können auch anders. Staley wiederum behauptete anschließend, er habe die umstrittene Auszeit genommen, weil er anderes Personal auf dem Feld haben wollte. Alter, wenn die dir das Abknien anbieten, anderes Personal? Da hat jemand die Situation wohl anders interpretiert als sein Gegenüber. Deswegen ist er ja auch erst in seinem ersten Jahr der abgebrochene Riese. Hollywood hätte sich jedenfalls kein unglaublicheres Drehbuch ausdenken können für das Ende der regulären NFL-Saison. Die Ausweitung der Playoffs und der regulären Saison hat offenbar funktioniert und uns unglaubliche Unterhaltung geboten. Wollen wir hoffen, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Kommen wir jetzt also zu den Playoffs. Und über die einzelnen Begegnungen habe ich in den letzten Wochen ja schon etwas ausführlicher gesprochen. Deshalb lege ich jetzt hier mal einen Schritt zu Richtung Super Bowl. Das erste Spiel der Wildcard-Runde war die Begegnung der Raiders bei den Bengals. Das Paul Brown Stadion in Cincinnati zitterte nach dem 26-19-Sieg fast vor Stolz. Und auch die Stadt Cincinnati vielleicht nicht so ganz ohne unberührt und so. Denn das war der erste Playoff-Sieg seit 31 Jahren. Und dazu mit so einem jungen Quarterback, mit Joe Burrow, der dabei völlig entspannt blieb. Der war 31 Jahre, erster Playoff-Sieg. What the heck? Geht ja weiter. Ne? Ich komme von LSU. Ich bin Siegen gewohnt. Lass uns mal auf die nächste Begegnung konzentrieren. Das war ja hier erst der Einstieg. Heißt ja Wildcard for a reason. Für die Raiders endete damit eine Saison, die selbst in ihrer bewegten Geschichte ungewöhnlich war. Nachdem man die Saison endlich vor Publikum im neuen Stadion spielen durfte, trat im Oktober Head Coach John Gruden zurück, nachdem E-Mails mit rassistischen, schwulen und frauenfeindlichen Inhalten aus den Jahren 2011 bis 2018 veröffentlicht wurden. Und dann trennte man sich später auch noch von General Manager Mike Mayock. Interims Head Coach Rich Bisaccia, zuvor seit 2018 Special Teams Coordinator bei den Raiders, führte die Raiders zum ersten Mal seit 2017 in die Playoffs. Das reichte aber nicht, um ihn nach der Saison zum, ich sag mal, vollwertigen Head Coach zu machen. Das wurde dagegen Josh McDaniels, zuletzt Offense Coordinator bei den Patriots. Bisaccia ist mittlerweile aber wieder untergekommen, und zwar als Special Team Coach bei den Packers. In der nächsten Wildcard-Begegnung unterlagen die Eagles ziemlich sang- und klanglos den Tampa Bay Buccaneers mit 31-15. Die Eagles hatten bis dahin eine regelrechte Achterbahnfahrt hinter sich gebracht. Nach einem Start von 2 Siegen und 5 Niederlagen konnten sie sich doch noch einen Playoff-Platz sichern. Head Coach Nick Sirianni in seinem ersten Jahr hat jetzt aber keine leichte Offseason vor sich. Da sind so einige Positionen, der Center etc., die möglicherweise aufhören. Und Quarterback, da hat man sich jetzt vorerst, sag ich mal, zu Jalen Hurts als Quarterback für 2022 bekannt. Was wohl auch daran liegt, dass da jetzt in der Draft nicht so die No-Brainer wie was weiß ich, Kyler Murray oder Trevor Lawrence dabei sind. Sicherlich keine schlechten Jungs, aber nicht, wo man sagt, den brauche ich. Aber abwarten, ne? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Während die Begegnung der Bills gegen die Patriots vielleicht etwas überraschend deutlich ausfiel, war die Niederlage der Cowboys gegen die 49ers deutlich aufsehenderregender, was auch an der Art und Weise, wie man verlor, gelegen hat. Nach einer schweren Knieverletzung und einigen Spekulationen über seine Rückkehr verlängerten die Cowboys den Vertrag mit ihrem Quarterback Dak Prescott um weitere 4 Jahre. Kostenpunkt $160 Millionen. 95 Millionen davon garantiert. In der Regular Season lieferte Prescott auch wieder ab. Das war rekordverdächtig. Die Cowboys beendeten die Saison 12-6, aber dann war, wie gesagt, schnell schon wieder Feierabend in den Playoffs. Man hat seit 27 Jahren kein NFC Championship Spiel mehr erreicht. Man konnte zwar in den letzten 6 Jahren 3-mal die Playoffs erreichen, aber 2-mal davon war schon nach einem Spiel wieder alles vorbei. Der Sieg der Chiefs über die Steelers kam weniger überraschend. Die deutliche Niederlage der Cardinals gegen die Rams dagegen schon. Weiter zur Division Round. Da hagelte es Überraschungen. Angefangen mit der, ich sag mal, trotz des knappen Ergebnissen am Ende doch deutlichen Niederlage der Titans gegen die Bengals. Aber da geht noch mehr. Die Packers, immerhin die Nummer 1 der NFC, wussten das bei ihrer Niederlage gegen die 49ers noch zu steigern. Nicht weniger dramatisch, aber qualitativ deutlich besser, die knappe Niederlage der Buccaneers gegen die Rams, bei der der Ziegenpeter etwas von seiner eigenen Medizin namens Comeback in den letzten Sekunden kann ich zu schmecken bekam. Der Ziegenpeter erklärte dann einige Zeit später seinen Rücktritt, nur um kurz darauf mit dem Ausspruch Never say never reichlich Öl ins Spekulationsfeuer zu gießen. Denn der meinte natürlich nicht die Neuauflage von einem Bond-Film. Es ist ja kein Geheimnis, dass Brady, der in Kalifornien als 49ers-Fan aufwuchs, immer mal für seine, ich sag mal, Jugendliebe spielen wollte. Vielleicht sehen wir ihn also doch nochmal auf dem Platz wieder. Und die Buccaneers müssen derweil nicht nur auf Quarterback für Ersatz sorgen. Nach dem Drama mit dem Helmhocker und Atomphysiker Brown brauchen die unter anderem auch Ersatz auf der Position des Wide Receiver. Und wenn es ein Drehbuch für die Playoffs gab, dann kam der Höhepunkt mit dem letzten Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs. Ich sag mal, die verrücktesten 13 Sekunden im Football. Im AFC-Conference-Spiel konnte sich Joe Cool, der Dritte, a.k.a. Joe Burrow, nach einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit gegen Obi-Wan Mahomi in Overtime durchsetzen. Und Mahomi konnte im gesamten Spiel nicht zu seiner gewohnten Stärke auflaufen. Das tat natürlich weh. Die Trophy nach dem Gründer im eigenen Stadion, nach dem Gründer benannt wurde, im eigenen Stadion nicht zu erhalten. Das war nicht schön. Die Rams taten sich in dem anderen Spiel auch alles andere als leicht gegen die 49ers, konnten sich letztlich aber doch durchsetzen. Und so kam es dann zum zweiten Mal hintereinander zu einem Heimspiel für eine der beiden Super Bowl-Mannschaften. Rund ums Spiel, um den Super Bowl, habe ich ja letzte Woche in der Super Waschsalon Bürowoche berichtet. Und auf das ein oder andere Detail möchte ich jetzt nochmal zurückblicken. Full Circle und so. Ähnlich wie bei der letzten Folge gibt es einen Salatteller. Bunt gemischte Themen. Gibt ja immer wieder so Dinge, da fragt man sich, was stimmt denn mit den Menschen nicht? Country-Star Mickey Guyton trug die Nationalhymne vor und wusste durch ihre Stimme zu überzeugen, vor allem zum Ende hin. Also mich zumindest. Aber da gab es unmittelbar im Anschluss doch reichlich Amerikaner, die sich über die Länge ihres Vortrages aufregten. Dabei war die nicht wie andere an gleicher Stelle vorher durch irgendwelche wilden Interpretationen der Hymne aufgefallen, ganz im Gegenteil. Aber an Längen mangelte es, wenn man so will, bei der Pre-Game-Show nicht so wirklich, denn da wurde dann auf einmal vor Stadion geschaltet und es wurde von den Damen Mary Mary und Yola Lift Every Voice and Sing vorgetragen. Und da habe ich, muss ich gestehen, erstmal gesessen und mich gefragt, was soll das jetzt? Warum dieser dritte Song? Nationalhymne, America the Beautiful und was ist das? Ja, und dann habe ich mich mal kundig gemacht, bevor ich die Fresse aufgerissen habe. Das Lied gilt als die schwarze Nationalhymne. Ich habe aber nicht verstanden, warum die orchestrale Begleitung der beiden Damen Masken tragen musste. Draußen, alleine, auf einer Bühne, während alle anderen ohne Maske rumlaufen. Aber egal. In Sachen Zeitverschwendung fand ich den Auftritt von The Rock mal ganz weit vorne. Sozusagen Rock Bottom. Die NFL wollte vielleicht ihre Nähe zu LA und Hollywood mit seinem Auftritt unterstreichen. Und ich hatte ja noch einen Bezug zur XFL im nächsten Jahr erwartet. Aber das war in meiner Meinung, war das mal gar nichts. Immer dieser Close-Up da von seinem Mörder-Bizeps. Also da hätte ich Bruce Buffer jetzt besser gefunden. Wäre auch kürzer gewesen. Aber bei der Nationalhymne sich über die Länge aufregen. Merkt ihr selber, ne? Im zweiten Viertel des Spiels dann eine, sagen wir mal, kuriose Szene. Bengals Safety Jesse Bates fängt in der Endzone einen Pass von Rams Quarterback Matthew Stafford ab. Wie üblich, großer Jubel mit den Teamkameraden. Kommt plötzlich vom linken Bildrand einer in Bengals Hoodie, Shorts und Badelatschen angelaufen oder besser gesagt gestolpert. Mein erster Gedanke, das ist ein Zuschauer, der kriegt gleich richtig. Aber auch hier kann man gar nicht so blöde denken, wie es manchmal kommt. Das war zwar ein Zuschauer, aber keiner aus dem Publikum. Das war Vernon Hargreaves, der Dritte. Schon die ganzen Playoffs über verletzt und inaktiv, saß aber in der Bengals-Teamzone. Ergebnis seiner hirnlosen Aufführung war eine gelbe Flagge für Unsportsmanlike Conduct und 15 Yards. Den Kameraden hätte ich mir bei seiner Rückkehr in die Teamzone umgehend gegriffen und in die Kabine begleiten lassen, von wo er sich einen Uber zum Flughafen hätte rufen können und auf eigene Kosten unmittelbar wohin auch immer hätte fliegen dürfen. Hauptsache nicht zurück nach Cincinnati. Hausverbot. Sofort. Der Atomphysiker kam während der Saison von den Houston Texans und hat in der Saison 2021 in 4 Spielen für die Bengals teilgenommen. Einmal davon als Starter. Ergebnis 5 Tackles. 4 davon solo. Wenn das jetzt hier the second coming of, was weiß ich, Doc Octopus gewesen wäre, der in der Passverteidigung komplett den Verkehr regelt, dann hätte ich gesagt, Diggi, das wird teuer für dich, aber dann lassen wir es damit auch. Aber der Vogel ist mit seinen Leistungen ja kaum der Rede wert. Die Bengals wissen sicher kaum, wie sie es ohne ihn schaffen sollen. Ich hätte es ab dem Moment im Super Bowl mal versucht. Seine Klamotten hätte ich ihm unfrei mit der Schneckenpost hinterher geschickt. Und das wäre noch das bessere Ende für ihn gewesen. Wenn der mir in der ruhigen Minute nach dem Super Bowl in den Weg gelaufen wäre, da hätte ich aber mal das ganz große Wörterbuch der Beleidigung rausgeholt und durchdekliniert. Mir doch egal, wenn dem die Ohren bluten, viel kaputt machen kann man in dessen Birne ja offensichtlich nicht. Und jetzt kommt mir nicht mit in the heat of the moment und bla bla bla. Alleine, wer schon mit Badeschlappen in der Teamzone erscheint, in Shorts, Alter, das ist das Endspiel. Verhalte dich mal entsprechend. Also wer hat denn da gepennt? Wer hat den denn überhaupt aus der Kabine gelassen? Eigentlich eingeschlossen auf der Damentoilette. Und erst, also ich reg mich auf, den hätte ich jedenfalls nicht wieder an mein Klo zum Wasser trinken gelassen. Vollpfosten. Kommentiert wurde das Spiel von Al Michaels und Chris Collinsworth. Ich habe natürlich die US-Version verfolgt. Also ich sehe mir beim Super Bowl ja keine Chio-Chips-Werbung und irgendwelche deutschen Herrschaften an, da ich mich die ganze Saison über ausschließlich über US-Medien informiert habe. Also merkt ihr selber. Auch bei den beiden scheiden sich die Geister, vor allem bei Collinsworth. Ich fand die beiden aber wie eigentlich immer einwandfrei. Insbesondere Michaels. Ja gut, der ist jetzt 77 Jahre alt und hat natürlich, ich glaube, es war sein 11. Super Bowl, wenn ich das richtig in der Birne habe. Da hat man gesehen, was Erfahrung ausmacht. Man muss im richtigen Moment auch einfach mal den Sabbel halten können. Und sollte dies wirklich sein letzter Gig für NBC gewesen sein sollen, dann hat er sich für mich äußerst standesgemäß verabschiedet. Das Einzige, was mich bei den beiden aufhören ließ und etwas irritierte, war, wie sie mit dem OBJ-Abgang aus Cleveland umging. Bei den beiden hörte sich das so an, als wenn der nach einem Hausbrand unschuldig auf der Straße gelandet wäre. Dabei hat der das doch mit seinem Tag-Team-Partner-Dad ganz gefickt eingeschädelt, dass die Browns ihn entlassen haben. Er hat mit den Rams hier dann auch die richtige Entscheidung getroffen, er hat seinen Ring bekommen, aber er hat sich aber auch verletzt. Angeblich was mit Kreuzband oder sowas. Und da könnte man jetzt sagen, tja, Dickie, Karma is a bitch, mit freundlichen Grüßen von Baker Mayfield. Aber ich war es nicht. Ich hatte meine Voodoo-Nadeln gerade verlegt. Ne? Mein Freund Urban Meyer und der Imperator mit den kurzen Hoodie-Ärmeln, auch bekannt als Bill Belichick, waren zu Gast bei einer Super Bowl-Party im Mar-a-Lago, der Residenz von Agent Orange, und das war auch der Gastgeber. Ich lasse das jetzt mal weiter unkommentiert und denke mir meinen Teil. Und dann war da die Halbzeitshow. Fortgeschrittenes Alter. Eminem, 49. Snoop Dogg, 50. Dr. Dre, 56. Mary J. Blige, 51. Dann wurde es etwas jünger. Kendrick Lamar, 34. Und als Überraschungsgast Curtis James Jackson, der Dritte, 46 Jahre alt und besser bekannt als 50 Cent. Muss ich dazu sagen, als der so von der Decke hing, habe ich gedacht, Dickie, du siehst eher aus wie $5 als 50 Cent. Seitdem ich dich das letzte Mal in der Serie Ghost gesehen habe, bist du aber ganz gut im Futter. Aber egal. Auf dem Feld ein weißes Bühnenbild aufgebaut, das an einen typisch amerikanischen Straßenzug erinnern sollte, inklusive Autos. Und auf den Dächern der einzelnen Häuser und davor traten dann die Künstler auf. Keine großartigen Effekte, Bim, Bam, Bub, Blitz und so weiter. Nicht so wie in den Vorjahren. Die Show sollte durch ihre großen Namen und den, wie ich finde, gelungenen Bezug zu L.A. überzeugen. Insgesamt ist das ja nicht so ganz meine Abteilung, die Musik. Wenn man vom Eminem und seinem Lose Yourself absieht, den assoziiere ich ja immer mit meinem Equipment-Game Day in Missouri. Deshalb muss ich gestehen, sind mir die Tonprobleme auch gar nicht so aufgefallen. Ich kannte weder die Titel, noch verstehe ich die Jungs und die Damen, egal bei welcher Tonqualität, so richtig gut. Und mir ist auch ehrlich gesagt entgangen, dass das Abknien von Eminem einen Bezug zu Colin Kaepernick herstellen sollte. Da war ich komplett blauäugig. Aber ähnlich wie beim Bier oder beim Essen hat so ein Auftritt, hat so Musik immer was mit Geschmack zu tun. Ihr kennt die Leier. Das ist immer subjektiv. Für mich kommt an den Auftritt, an den Halftime-Auftritt von Prince so schnell keiner heran. Aber das ist ja meine persönliche Empfindung. Die Resonanz auf diesen Hauptauftritt war dann auch wieder gespalten. Sagen wir mal so, aufgeklärte, eher weltoffene Städter waren von dem Auftritt hin und weg. Die eher ländliche amerikanische Bevölkerung, die mit den roten Nacken, die war dagegen eher weniger begeistert. Denen war wahrscheinlich zu wenig weiße Haut auf der Bühne. Ne? Und dann auch noch dieser Sprechgesang. Also haben die nicht irgendwie mal ein bisschen Dixie? Früher und so. Werbespots. Die waren insgesamt schon schlechter in den vergangenen Jahren. Also insgesamt ganz okay. Aber bei einigen habe ich mich gefragt, ob man bei einem Spotpreis von bis zu $7 Millionen für 30 Sekunden nicht mehr hätte man draus machen können. Aber meine aktiven Zeiten in der Werbung sind ja auch schon 10 Jahre her. Also was weiß ich denn schon. Ne? Positiv unter anderem ist mir aufgefallen der BMW Elektrospot mit Salma Hayek, Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller. Den fand ich ganz originell. Ich hatte ja am Sonntag auf Twitter und Instagram Fotos von den Getränkepreisen gepostet. Da interessanterweise die Reaktion meiner deutschen Besucher fiel deutlich weniger kritisch in Bezug auf die Preise aus, als die von meinen amerikanischen Freunden. Die sind alle komplett steil gegangen. Aber egal. Auf einer der Tafeln stand als Premium-Bier Michelob Ultra. $17. Nun sind die Craft-Bier-Preise in den USA oftmals deutlich höher als bei uns, aber Michelob Ultra, das ist weder Craft noch Bier. Das schmeckt nach gar nichts. Und bei Bier kann deren Claim Low Carb für mich auch kein Kriterium sein. Also ich sage ja immer, wenn ich Bier trinke, trinke ich ausgesuchtes Bier. Wenn ich mir die Kalorien schon einschenke, dann soll es sich auch lohnen. Und doch nicht so gefärbtes Wasser und schon gar nicht zu dem Preis. Da gibt es ungefähr 9000 andere Möglichkeiten. Das ist meines Wissens die aktuelle Zahl der Craft Beer Brauereien in den USA. Prost, ne? Aber wie das so ist mit Social Media, ich wurde wahrgenommen. Stichwort Instagram Bots. Nee, das meine ich nicht. Denn kurz darauf schickte Michelob Ultra den Spot Welcome to Superior Bowl ins Rennen. Eine Bowlingbahn mit Peyton Manning, mit Jimmy Butler. Das ist ein NBA-Spieler bei den Miami Heat. Mit Neka Ogwumike, WNBA-Spielerin. Mit Brooks Koepka, Golfprofi. Serena Williams, Tennislegende. Und in der Schuhausgabe Steve Buscemi. Den kennt man unter anderem aus Sopranos und Boardwalk Empire. Und im Hintergrund die ganze Zeit dazu der Titel Showdown vom Electric Light Orchestra, ELO. Das ist ja eine meiner absoluten Lieblingskombos. Okay, großartige Besetzung, cooler Spot, aber euer Wischwasser trinke ich deshalb trotzdem nicht. Ein eher unscheinbarer Spot kam von Coinbase. Der 60-sekündige Spot zeigte einen hüpfenden QR-Code auf schwarzem Hintergrund. Das erinnert er so an einen alten Bildschirmschoner. Der Code brachte Benutzer auf die Webseite von Coinbase, wo man sich sozusagen als Neukunde registrieren konnte. Dafür erhielt man dann Bitcoin im Wert von $15. Und bestehende Benutzer konnten mit dem Code an einem Gewinnspiel im Wert von $3 Millionen teilnehmen. Mehr als 20 Millionen Menschen besuchten im Verlauf von einer Minute die Landingpage von Coinbase, nachdem sie diesem QR-Code gefolgt waren. Das Volumen war damit mehr als 6-mal höher als das vorherige Hoch an Verkehr auf der Coinbase-Website. Und das führte dazu, dass die App des Unternehmens vorübergehend abstürzte. Man hatte vorher zwar, so sagte man am Tag darauf, der Webseite Belastungstests unterzogen, um Millionen gleichzeitiger Zugriffe zu bewältigen, aber das Volumen, das hatte alle Erwartungen und Prognosen übertroffen. Nun muss man natürlich dazu auch sagen, das muss man sich ja auch leisten können als Unternehmen. Wenn da 20 Millionen zugegriffen haben, die haben jetzt leider keine Zahlen veröffentlicht, wie viel davon Neukunden waren, die eben diese $15 in Bitcoin abgegriffen haben. Aber Coinbase ist jetzt auch nicht so ganz unbekannt. Die haben im vergangenen Jahr einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, um exklusiver Kryptowährungspartner der NBA und WNBA, der Women's NBA, zu werden. Die NFL hat zwar keinen Deal mit der Kryptowährungsbörse, aber CNBC berichtete am Freitag, dass die Liga von Juli bis Dezember letzten Jahres Lobbyarbeit bei der Securities and Exchange Commission, der SEC, zu Problemen im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie geleistet habe. Also, die sind da auf dem Weg. Und mehr oder weniger passend dazu, die Heimstadt der Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Los Angeles Kings und Los Angeles Sparks heißt seit kurzem auch nicht mehr Staples Center, sondern Crypto.com Arena. Der Vertrag läuft über 20 Jahre und brachte $700 Millionen. Dabei sagt Mutti doch, das Internet ist für uns alle Neuland. Am besten gefallen hat mir persönlich der Spot der NFL Bring Down the House. Genau wie beim NFL-Spot The 100-Year-Game war auch hier Peter Burke wieder der Regisseur und hat erneut eine All-Star-Truppe an NFL-Spielern in seinem zweiminütigen Spot am Start. Aber Diesmal als aus einem Videospiel entsprungene, mit einer neuen 3D-technologierte animierte Figuren, die im Kampf um den Ball die Hütte zerlegen, Bring Down the House. Das Film- und Produktionsstudio Swaybox hat hierfür ein neues Medium des Geschichtenerzählens zum Leben erweckt, in dem reales Puppenspiel und menschliche Bewegungen mit Compositing Technology kombiniert wurden. Also die haben Bewegungen gescannt, die Figuren erst aus Lehm modelliert und dann das Ganze am Computer animiert und generiert etc. Mit dabei über 20 NFL-Stars: Aaron Donald, Lamar Jackson, Chase Young, George Kittle, Deion Sanders noch in Falcons Throwback-Klamotte, Michael Strahan, Troy Polamalu, Gronk, Marvin Harrison, Derrick Henry, Devontae Adams, Ray Lewis, Marshawn Lynch, Seattle's Gear, Christian McCaffrey, DeAndre Hopkins, Calvin Johnson, Michael Irvin, Tony Gonzalez, Justin Jefferson, Peyton Manning, TJ Watt, Joey Bosa und entspannt im Schwimmring im Pool Andy Reid. Zum großen Finale kam dann ein Baby im Jersey vom Minister of Defense, von Reggie White, dazu. Und den entscheidenden Touchdown erzielte Chicagos Running Back Legende Walter Payton. Äußerst gelungener Spot, finde ich. Und unmittelbar vor der Halbzeitshow auch ganz geschickt platziert. Findet ihr wie immer auf YouTube. Tut euch das mal an. Apropos Werbespots, apropos Fernsehen, samt Streaming und dem spanischen NBC-Ableger Telemundo haben die in den USA ca. 112 Millionen den Super Bowl live im Fernsehen verfolgt. Nur auf NBC, also im sogenannten linearen TV, ist man bei 99, frag mich was gelandet, also hat nicht ganz die für die Amerikaner immer wichtige 100-Millionen-Grenze nicht ganz getackelt. Das soll ungefähr ein Viertel aller TV-Haushalte gewesen sein. Wie viele Leute über den Daumen weltweit eingeschaltet haben, habe ich bisher nicht herausfinden können. Vor Ort auch ein Freund von mir, der kurz entschlossen rübergeflogen ist. Zimmer für 2 Nächte in Laufweite vom Stadion. Das hatte er schon letztes Jahr auf Verdacht reserviert. Kostenpunkt damals $180. Das ist zwischenzeitlich auch schon für $1.500 angeboten worden. Aktuell, kurz vorm Super Bowl, war es dann wieder runter auf 600. Die haben ihn dann beim Einchecken auch gefragt: Alter, wann hast du das denn reserviert? Letztes Jahr. Super Bowl, ne? Ich habe ja erzählt, das ist alles teurer. Er hat auch ein Ticket gekriegt und für Super Bowl-Verhältnisse sogar günstig. 3.300. Offiziell gingen die Dinger ja für über 5 weg. Und er sagte, mit etwas Geduld wäre da sogar noch ein besserer Preis drin gewesen. Trotzdem eine Menge Schotter. Aber ich sage ja mal, wenn der Super Bowl draußen stattfindet, dann ist ein Besuch vor Ort wert, selbst wenn man kein Ticket hat. Das Ganze drumherum, die ganze Atmosphäre. Nächstes Jahr ist das Ding ja in Phoenix. Und zum selben Zeitpunkt ist auch schon seit 30 Jahren, ich habe das schon im Fernsehen gesehen, als ich damals in Miami zum Super Bowl war, ist ja das Golfturnier in Phoenix, die Waste Management Open. Und das ist kein Golfturnier wie alle anderen. Das 16. Loch, das ist wie so eine Arena, wie so ein Kolosseum früher bei den Römern. Da ist komplette Party. Da spielen die Spieler dann auch, als Kobe Bryant gestorben war, da haben einige dann im Kobe Bryant Jersey gespielt. Jetzt hatte Justin Thomas, hatte auf einmal einen Sandlot Baseball-Trikot an und. Phoenix um die Jahreszeit, 27 Grad waren da jetzt am Wochenende. Ich habe das Turnier verfolgt. Das wäre nochmal so ein Super Bowl, da könnte man hinfliegen, auch wenn man nicht ins Stadion reingeht. Schauen wir mal. Das bringt mich jetzt aber auf einen ganz anderen Punkt. Stichwort mein Kumpel im Stadion. Wir haben während des Spiels hin und her geschrieben. Das finde ich bei dem ganzen elektronischen Verkehr vor Ort jetzt nicht so zwingend selbstverständlich, aber da bin ich vielleicht auch nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Denn neben 70.000 Zuschauern im Stadion ist da ja auch noch jede Menge an Medienpersonal und Gerätschaften und was weiß ich nicht was unterwegs. Das habe ich in Missouri mal ganz anders erlebt für 2, 3 Jahre. Da reichten die Kapazitäten anfangs so gar nicht aus. Textnachrichten aus dem Stadion am Spieltag, die kamen mit bis zu 12 Stunden Verspätung beim Empfänger an. Und da wurde dann am Donnerstag beim Game Day Operations Meeting auch immer ausdrücklich darauf hingewiesen: Leute, verlasst euch auf Face-to-Face. Meinetwegen Sprechfunk, aber auf keinen Fall auf Textnachrichten. Deshalb habe ich dazu mal ein bisschen recherchiert, um mich selber mal wieder sozusagen auf den Stand der Technik zu bringen. Und der heimliche Star des Super Bowls oder des Stadions insgesamt ist das Stadion oder vielmehr dessen Infrastruktur. Dabei spielt Cisco, weltweiter Marktführer in Bereichen IT und Netzwerken, eine entscheidende Rolle. Die haben beim Bau des Stadions vor Ort gleich ein Wi-Fi 6 Network installiert. Nicht nur im, sondern auch im Stadion herum. Und in Ciscos eigenen Worten verbindet das Netzwerk jedes Stück Technologie, von der Parkplatzbeleuchtung bis zu den Fanshops. Mit dem Wi-Fi-Netzwerk will man so ziemlich alle Bedürfnisse der Fans rund um ihre mobilen Geräte erfüllen. Also never leave home without it. Essen und Getränkebestellungen aufgeben, Waren kaufen, Video streamen oder eben auch nur Textnachrichten versenden. Kein Selbstgänger. Cisco geht aber noch ein ganzes Stück weiter. Das SoFi Stadium basiert auf Ciscos IP-Fabric für die Medieninfrastruktur und ist die einzige 4K-HDR-Live-Produktionsanlage in ganz Amerika. Am 23. November 2020 ermöglichte Cisco-Technologie eine bis dahin einzigartige Übertragung des NFL Monday Night Games an Flugzeugpassagiere. Liegt auch an der 14 Hektar großen LED-Anzeige auf dem Dach des Stadions. 14 Hektar. Aber das ist noch nicht alles. Egal, wohin man im Stadion sieht, egal, wohin man geht, man ist sozusagen immer vom Spiel umgeben. Dazu nutzt man eine sogenannte dynamische Video-Signage-Lösung, die jederzeit mehr als 2600 4K-Videodisplays im gesamten Stadion und Umgebung mit Bildern versorgt. Dazu kommt draußen der 110 Meter lange Infinity Screen mit 80 Millionen Pixeln. Das ist die größte Videotafel im Sport. Schlägt sogar Jerry World. Cisco ist mittlerweile aber auch wichtiger Partner der gesamten NFL. Die Replay-Kabinen für die Reviews durch die Referees in allen 30 NFL-Stadien sind über ein Cisco-Network mit der Kommandozentrale der Art McNally Game Day Central verbunden. Und so können die Schiedsrichter sich schnell und vor allem genau koordinieren. Geht da ja immer auch um bewegte Bilder und so weiter. So, und nachdem ich jetzt hier schon Stunde 10 gesabbelt habe, wie war denn das Spiel selber? Super Bowl 56 hatte ja aufgrund seiner Vorzeichen den Stoff, aus dem Legenden gemacht werden. Quarterback Stafford, der hat die ersten 12 Jahre seiner Karriere damit verbracht, ich sage mal im Müllcontainer Feuer, Dumpster Fire der Detroit Lions Franchise zu verkümmern. Hatte in dieser ersten ein Rams-Saison mehr Playoff-Spiele gewonnen als in den 12 Jahren mit den Lions davor zusammen. Vor seiner Ankunft in L.A. galt Stafford als fleißiger Arbeiter, als emsiger Sammler von Passing Yards, aber eben ohne bedeutende Siege. Doch am Sonntag in seinem neuen Heimatstadion war er der Difference Maker. Und auf der anderen Seite der neue Joe Cool, in seinem erst zweiten Jahr zurückgekehrt von einer Knieverletzung im Vorjahr. Die hatten in der Wildcard-Runde, wie gesagt, das erste Playoff-Spiel seit über 3 Jahren gewonnen. Wunderbar, mehr geht nicht. Entschuldigung. Die Bengals Defense setzte für mich ein wenig überraschend Stafford ständig unter Druck, besonders in der zweiten Halbzeit. Und er zwang so 2 Interceptions, die den Bengals halfen im vierten Quartal. Vierten Quartal, wie geil ist das erste Quartal gewesen? Im vierten Quarter natürlich 20-16 in Führung zu gehen. Aber Stafford und nach seiner Verletzung anderer Passempfänger, letzte verbliebene echte Anspielstation. Cooper Kupp drängten in den letzten Minuten des Spiels die Rams-Offensive fast im Alleingang über das Feld und holten dann eben in diesem umkämpften Match den Sieg. Das Spiel war jetzt kein Shootout, das war kein Offensivfeuerwerk, aber Hollywood-würdiges Drama, passend zur Nachbarschaft des Stadions. Und das Endspiel konnte jetzt nicht an die Klasse der Playoffs in diesem Jahr ganz anknüpfen, aber hat mich durchaus unterhalten, finde ich. Mit Abpfiff wird ja auch immer nahezu unmittelbar der MVP des Spiels bekannt gegeben. Das wurde Cooper Kupp. Viele plädierten auch für Aaron Donald, der trotz Doppelt- und Dreifachdeckung immer erfolgreich Druck auf Burrow machen konnte und auch beim Laufspiel seine Finger am Mann hatte. Diese Entscheidung gegen Donald liegt sicher auch daran, dass das MVP-Votum vor Abpfiff abgeschlossen wird. So konnte der letzte Sack von Donald nicht mehr in die Entscheidung einfließen. Persönlich finde ich die Entscheidung für Kapp aber trotzdem richtig. Nach dem Ausfall von OBJ, dem Starting Tight End Campbell Blanton aus Missouri, der ist ja eigentlich auch nur die Nummer 2, die Nummer 1 Tyler Higbee konnte verletzt nicht spielen, und dann die Probleme mit dem Laufspiel, da war Kapp eigentlich die einzig, ich sag mal, zuverlässige und verbliebene Anspielstation. Das wussten natürlich auch die Verteidiger der Bengals. Und trotzdem haben Stafford und er da so wunderbar zusammengearbeitet und abgeliefert. Und für mich war das auch so ein bisschen, das darf natürlich da nicht mehr reinfließen, ich weiß, aber für mich war das auch der Ausgleich für die entgangene Auszeichnung als Regular Season MVP. Das ist ja der Zottel aus der grünen Bucht geworden. Der hatte sicherlich wieder eine bemerkenswerte Saison, aber jetzt kommt hier wieder der kleine Junge. Für mich gehört zu einem MVP mehr als nur eine gute Statistik. Und Zottel ist ja in dieser Saison nicht gerade durch übermäßig große Ehrlichkeit aufgefallen. Insofern hätte ich mich da anders entschieden. Damit meine ich jetzt gar nicht, dass er sich nicht hat impfen lassen oder dass er das auch nach wie vor nicht will. Von mir aus, der soll machen, was er will. Wenn es ganz schlecht läuft, ist das seine Beerdigung, nicht meine. Aber aufgrund seiner Stellung als Quarterback in einem Team sollte er dann wenigstens den Hintern in der Hose haben und ehrlich sein und sich nicht mit irgendwelchen blöden Ausreden da drumdrücken und ja, Missverständnis und ich bin ja geimpft nur mit, was weiß ich, Hühnerverdünner, keine Ahnung, was der da genommen hat. Also finde ich würdelos und vor allem seinen Teamkameraden gegenüber respektlos, rücksichtslos sogar. Aber wie gesagt, da kommt mein naives Weltbild zum Tragen. Das ist ein Business, das interessiert die ja alle nicht. Ja, das der Rückblick. Jetzt sollte hier eigentlich noch was Aktuelles kommen. Da habe ich auch was sehr Interessantes, wie ich finde. Wollte euch über nochmal die Rams berichten und über deren, soweit ich weiß, in dem Umfang in der NFL einmaligen Einsatz von RFID-Chips sprechen und wie das auch ihnen geholfen hat, den Super Bowl zu erreichen und zu gewinnen. Aber das ist doch ein umfangreiches Thema. Das sind bestimmt noch mal 20 Minuten. Und wir sind ja jetzt hier schon wieder deutlich über einer Stunde. Das kann man nicht in wenigen Sätzen sinnvoll abhandeln. Das wird nachgeholt. Der Text steht größtenteils schon. Das mache ich denn vielleicht nächste Woche. Denn wer an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät. Es ist nicht nur die NFL-Saison endgültig vorbei, auch die heutige Folge kommt zum Ende. Wie gesagt, für nächste Woche bin ich noch so ein bisschen planlos. Wenn jetzt hier die Aufnahmen und der Upload der heutigen Folge erledigt sind, gilt mein Fokus dem kommenden Samstag und der Beisetzung meines Vaters. Alles andere kommt danach. Wir hören uns aber nächste Woche, versprochen. Passt auf euch auf. Bis dahin. Moin, moin.